HR Info. Das Interview.
Mit Christoph Schäffer. Alte weiße Männer. Das ist nicht nur die Beschreibung einer bestimmten Bevölkerungsgruppe, das ist auch ein Etikett für die wirklich Mächtigen, die wegen ihres Lebensalters, ihrer Hautfarbe und ihres Geschlechts privilegiert sind. So sieht es zumindest Sophie Passmann, eine der neuen jungen Feministinnen im Land. Über Twitter und Instagram erreicht sie täglich mehr als 100.000 Menschen. Für ein Buch hat Sophie Passmann jetzt 16 alte weiße Männer besucht. Wie die auf das Etikett reagiert haben, welche Ziele der Feminismus noch vor sich hat und welche Rolle Witz und Humor dabei spielen können, das alles wollte ich von Sophie Passmann wissen. Kurz vor dem 8. März, dem Internationalen Frauentag, habe ich sie in Köln getroffen.
Frau Passmann, haben Sie schon mal den 8. März gefeiert?
Bisher noch nicht, aber dieses Jahr werde ich ihn feiern, zum Teil als Frauentag, zum Teil aber auch als der Tag, an dem ich tatsächlich an vier verschiedenen Sendeplätzen in ARD und ZDF im Fernsehen bin.
Ach, du lieber Himmel.
Ja, das werde ich vor allem.
Und bei uns in HR Info im Radio. Ja. Du lieber Himmel, das hat natürlich mit Ihrem Buch zu tun, das einen Tag vorher erscheint. Darüber reden wir auch gleich. Aber dieser internationale Frauentag, den ja Berlin jetzt auch als offiziellen Feiertag wieder einführt, wie sollte man den begehen? Oder Frau oder
also
Mensch?
Ich glaube, Frau und Mensch allgemein sollten sich darauf gefasst machen, dass viele Frauen auf die Straße gehen werden, um zu demonstrieren für die richtige Sache. Genauso wie am Tag der Arbeit ja auch Gewerkschafter und Gewerkschafterinnen demonstrieren werden, glaube ich, auch am Internationalen Frauentag. Frauen demonstrieren für die Verbesserung von Abtreibungsgesetzen, für die Gleichstellung und Besserstellung von Frauen. Und der Rest der Menschheit sollte sich darauf gefasst machen, dass sie an dem Tag vielleicht drüber nachdenken sollten, warum die nicht selber auch mit demonstrieren.
Aber wenn Sie das schon in Zusammenhang bringen mit dem 1. Mai, dann ist auch klar, das kommt eigentlich aus der Arbeiterbewegung, ist schon ungefähr 100 Jahre alt. Ist das heute sozusagen noch die Form oder auch der Feiertag für das, was Anliegen von Frauen heute sind?
Ich muss Sie vielleicht ein bisschen enttäuschen. Ich habe gar keine so großen, starken Gefühle, was den Frauentag angeht. Mhm. Ich finde das total okay. Ich hätte mich jetzt nicht leidenschaftlich dafür eingesetzt, dass er Feiertag wird. Ich finde das in Ordnung. Ich finde das auch mühelos zu rechtfertigen, dass man heutzutage immer noch darauf aufmerksam machen muss, dass Frauen eben nicht gleichgestellt sind. Aber ich würde sagen, da ist zum Beispiel der Tag der Arbeit in seiner Bedeutung, was gesamtgesellschaftlich die Auswirkungen angeht, vielleicht noch ein bisschen allumfassender.
Aber das, was mal erkämpft werden musste in der Zeit, als der Internationale Frauentag entstanden ist, also Frauenwahlrecht, dass Gleichberechtigung im Grundgesetz steht und vieles andere mehr, dass Frauen sich Beruf und Konto auswählen dürfen, ohne ihren Mann zu fragen, das sind ja alles Dinge, die weit zurückliegen. Was hat der Feminismus heute noch zu erledigen?
Na, erstmal finde ich, dass es gar nicht so weit zurückliegt. Ich finde es fast erschreckend, wenn ich mir überlege, dass Frauen gerade erst 100 Jahre Teil des Wahlsystems sind, aktiv und passiv, dass also eigentlich eine echte Demokratie erst seit 100 Jahren installiert ist in Deutschland. Wenn ich mir überlege, dass bis zu den 90ern Männer Frauen in der Ehe vergewaltigen durften, dass ich glaube, bis zu den 70ern man um die Erlaubnis des Ehemannes fragen musste, wenn man arbeiten wollte. Ich finde, das sind alles Dinge, die sind noch so erschreckend nah, dass ich auch den Gedanken, dass wir jetzt schon bei Gleichberechtigung erreicht hätten, völlig Banane finde. Natürlich sind wir noch nicht gleichberechtigt, weil dafür sind wir als Frauen erst eben 100 Jahre Teil des demokratischen Prozesses und da gibt es noch ganz viele Baustellen. Also Paragraph 219a beispielsweise ist ja etwas, wo man als Frau dann irgendwie zuschauen muss, wie quasi es eigentlich eine Mehrheit gibt im Bundestag für die Abschaffung dieses Paragraphs, aber es scheitert dann an der lieben SPD beziehungsweise auch an der Union. Das ist zum Beispiel eine riesige Baustelle, die so wie Frauen alltäglich immer noch behandelt werden, wie vor allem auch Frauenmorde immer noch verromantisiert werden. Also bestes Beispiel gerade im Film von Fatih Akin, Der goldene Handschuh, nach einer Romanvorlage von Heinz Strunk, was einfach eine so kitschige Verromantisierung von einem Frauenmörder ist, wo ich merke, da sind wir noch nicht mal ansatzweise auf derselben Seite, was die Frauenrolle in der modernen Gesellschaft angeht. Deswegen, da gibt es noch viel zu tun. Und auch vor allem die Sekunde, in der Feministinnen sagen, wir haben jetzt nichts mehr zu tun, ist die Sekunde, in der Antifeministen und Antifeministinnen sagen, und jetzt gehen wir wieder schön drei Schritte zurück an den heimischen Herd.
Bezeichnen Sie sich gern als Feministin?
Ich habe da, ja. Mal, vielleicht auch, um zu provozieren, weil es immer noch Leute gibt, die sich nicht gerne so nennen.
Ja.
Ich finde, das ist ein ganz guter Begriff. Und er will einfach nur, dass alle Menschen gleich behandelt werden. Und deswegen habe ich damit keine Schmerzen. Selbst mein Papa nennt sich mittlerweile Feminist.
Ich habe Ihnen, weil es viele Etiketten gibt, mit denen man Sie bezeichnen kann, mal ein paar auf Zettelchen mitgebracht. Und würde Sie bitten, die einfach mal durchzugucken, vorzulesen und die drei auszuwählen, die Sie am besten beschreiben oder die unbedingt sein müssen.
Ganz schön dicker Stapel. Haben Sie die alle im Internet gefunden? Mit den Zeichnungen?
Zum Teil auch selber ausgedacht. Aber
okay.
Das meiste ist irgendwie irgendwo gelesen.
Ich schiebe mal das Tellerchen zur Seite von meinem Kaffee und bereite mal aus. Also Poetry Slammerin, Frauenaktivistin, Comedian, Netzfeministin, Sphinx des Internets, SPD-Mitglied, unterzuckert und overhyped, Schriftstellerin, Influencerin, Veganerin, Radiomoderatorin und Instagram-Star. Das ist teilweise sehr rührend, teilweise sehr beschämend. Ich sortiere mal die aus, die ich total von Anfang an aussortieren möchte. Mhm. Also die Sphinx des Internets ist ein kleiner Gag vom Verlag Kiepenheuer & Witsch gewesen, die mich ironisch so genannt haben. Mhm. Deswegen sortiere ich das mal aus.
Trotzdem haben Sie was Rätselhaftes, auch in Ihrer Internetpräsenz. Also finden da Sie? Ist schon was dran. Aber Sie sollen ja entscheiden, welche Begriffe.
Was finden Sie rätselhaft? Ich habe eher das Gefühl, dass man mir, wenn überhaupt, vorwerfen kann, dass ich viel zu viel preisgebe.
Ja, das schon, aber sagen wir mal, es gibt doch auch manchmal den ein oder anderen kryptischen Tweet von Ihnen, wo man denkt, ach, was hat sie sich jetzt dabei gedacht?
Ja, das stimmt. Mhm. Es gibt den schönen Satz, zumindest hat es mal ein Kollege von mir gesagt, jeder Text ist auch immer nur ein Brief an eine Person. Ich glaube, so verhält es sich mit Tweets. Oft sind Tweets von mir auch immer nur ein Brief an eine Person.
Reichen dann aber unter Umständen 70.000, oder?
Ja, aber die anderen zählen dann nicht. Veganerin würde ich jetzt auch mal rausnehmen, das stimmt zwar, aber das ist nichts, was meinen Charakter konstituiert, auch wenn das im Buch viel vorkam und auch in meinem Leben oft in der lästigen Weise eine Rolle spielt, sodass zum Beispiel hier extra ein Kännchen Hafermilch für mich steht, weil ich keine echte Milch trinke. Aber das ist jetzt nichts, was mich irgendwie wirklich ausmacht. Influencerin bin ich auch nicht, weil Influencer, Influencerinnen verdienen Geld mit ihrer Reichweite. Also ich mache keine Werbung auf Instagram. Ich halte da immer nur unbezahlt Sachen in die Kamera. Würde ich mich auch nicht als bezeichnen. Frauenaktivistin finde ich ganz spannend, weil ich glaube, ganz viele denken, ich bin eine Aktivistin. Ich würde mich nicht so bezeichnen. Ich glaube, ich habe oft dieselben Ziele wie Aktivistinnen, gerade Frauenaktivistinnen. Aber ich bin ja eigentlich, komme ich aus dem Humorbereich. Das heißt, auch wenn ich die gleichen Ziele wie Aktivistinnen habe, habe ich vor allem erstmal das Ziel, Leute zu unterhalten und Leute zu erreichen und zum Lachen oder zum Nachdenken zu bringen. Das heißt, ich habe auf jeden Fall niemals die komplett unironische Ebene, wie Aktivistinnen das haben, die die auch brauchen. Aktivismus braucht eine Aufrichtigkeit, eine Ironiefreiheit und auch manchmal eine Humorlosigkeit, absolut, weil es ist oft eine ernste Sache. Und deswegen will ich mir das Label gar nicht geben, weil da gibt es Leute, die betreiben das mit größerer Ernsthaftigkeit als ich. Radiomoderatorin, das stimmt auf jeden Fall. Ich bin bei 1Live Radiomoderatorin. Und das ist auch der Job, glaube ich, mit dem ich am wenigsten assoziiert werde in der Öffentlichkeit. Aber es ist immer der, der sehr zuverlässig meine Miete zahlt seit Jahren. Deswegen,
das ist schon mal viel wert.
Das ist schon mal sehr, sehr viel wert. Den anderen Quatsch, den ich so im Internet mache, der muss ja auch irgendwie erstmal bezahlt werden.
So, jetzt noch zwei dazu,
genau,
die unbedingt sein müssen.
Also ich würde Schriftstellerin dazu nehmen, weil ich mich in den letzten Monaten an den Gedanken gewöhnen musste, dass ich jetzt Autorin oder Schriftstellerin genannt werde. Und gerade im Moment würde ich jetzt noch die schöne Umschreibung unterzuckert und overhyped dazu nehmen. Das ist meine Twitter-Selbstbeschreibung. Habe ich in den letzten Monaten gerade das Gefühl, weil ich schönerweise viel mit dem Buch unterwegs bin und viel Interviews gebe und so, dass ich einen Zustand der Unterzuckerung manchmal erreiche, den ich sonst in meinem Leben noch nie erreicht habe, weil ich sehr regelmäßig darauf achte, irgendwas zu essen. Und overhyped ist natürlich, wenn man dann 3 Interviews hintereinander gegeben hat, denkt man auch, dass man irgendwie ein bisschen overhyped wird.
Wenn sich das jetzt gerade bald, dann hat das zu tun mit Ihrem Buch Alte weiße Männer, das gerade erschienen ist bei Kiepenheuer und Witsch, bei dem Verlag, wo wir jetzt hier auch in den Räumen sitzen, in Köln. Sophie Passmann in HR Info, das Interview. Sie haben für dieses Buch 16 mehr oder weniger prominente und auch mehr oder weniger mächtige Männer besucht, haben die Begegnung mit ihnen aufgeschrieben. Da sind Medienleute dabei, wie Weltchefredakteur Ulf Poschardt oder der Fußballreporter Marcel Reif, Politiker von Kevin Kühnert bis Peter Tauber. Kevin Kühnert ist gerade mal 29. Alte weiße Männer?
Ja, der Trick war, dass ich nicht gesagt habe, diese Männer, die ich da getroffen habe, das sind alte weiße Männer, sondern ich wollte erstmal nur Männer, wie Sie gesagt haben, treffen, die mächtig sind, die irgendwie Zugang zu einer Elitenmacht haben und die deswegen erstmal potenziell die Möglichkeit hätten, irgendwann ein alter weißer Mann zu werden, in diesem Klischeesinne. Und deswegen war das Gespräch mit Kevin Kühnert zum Beispiel total spannend, weil er eher auf so eine Karriere in der Politik schaut, die irgendwie kommen wird, ahnen zumindest alle. Und er sich natürlich eher die Frage stellt, wie werde ich denn kein alter weißer Mann? Ich habe ja die ganzen Fehler noch nicht gemacht, die andere schon gemacht haben. Und deswegen war das nach vorne blicken genauso spannend, wie das vielleicht nach hinten blicken mit einem Marcel Reif, der durchaus schon in dem Alter ist, sich selbstironisch oder auch mal von außen als Fremdzuschreibung, als alter weißer Mann bezeichnet werden.
Sie sind selbst 25. Das hat also nicht damit zu tun, dass Sie so jung sind, dass viele Männer, die so alt sind wie ich, zum Beispiel Ihnen als uralt erscheinen. Ich habe gesehen, sitzen nur 6 der von Ihnen interviewten älter als ich. Da war ich schon ein bisschen erschrocken. Also diese Kategorisierung macht ja was mit den Männern. Das beschreiben Sie auch in dem Buch. Wie reagieren die darauf, auf dieses Etikett, was Sie ihnen ja dann doch regelmäßig auch vorhalten?
Ganz unterschiedlich. Einige mit Humor und sagen einfach, ja, ich bin ein alter weißer Mann. Reden Sie mal, Frau Passmann. Ein paar haben das sehr ernst genommen. Ein paar haben direkt versucht, auseinander zu dröseln. Ab wann ist man alt? Was bedeutet weiß sein überhaupt in Deutschland? Was ich ganz spannend fand, fast jeder hat mit mir über Alter gesprochen. Und fast keiner fand das Weißsein wahnsinnig spannend. Mhm. Also, dass Weißsein sich immer noch als die Norm anfühlt in Deutschland, das habe ich auf jeden Fall festgestellt durch dieses Buch. Und dass eben auch die Männlichkeit ganz unterschiedlich betrachtet wird. Entweder haben es manche mit Humor genommen und manche haben es direkt von sich gewiesen. Manche haben mir erzählt, was für ein Quatsch dieses Label ist. Es ist umgekehrter Rassismus und so weiter. Ich habe fast jede Reaktion bekommen.
Gibt es denn so ein Bewusstsein dafür bei den Männern, mit denen Sie gesprochen haben, für die Privilegien, die sie haben, die sie genießen?
Auch das ganz unterschiedlich. Ich glaube, nach so 20, 30 Minuten Gespräch konnte mir eigentlich keiner mehr argumentativ entkommen, wenn man sich darüber unterhält, dass Männer da einfach einen Startvorteil in vielen Bereichen haben. Aber es ist schon schwierig. Es ist, glaube ich, auch erstmal nicht schön, von einem Gegenüber gesagt zu bekommen, das, was du bist, bist du zumindest auch zum Teil wegen deiner Hautfarbe und wegen deines Geschlechts. Weil der Subtext davon ist ja immer, du bist zu Unrecht an diesem Platz, was gar nichts damit zu tun hat. Es geht nur darum, dass Leute, die sehr selten von der Gesellschaft darauf hingewiesen werden, du bist übrigens dieses Geschlecht und du bist diese Hautfarbe, dass die das realisieren, was man für Privilegien damit hat. Weil ich als Frau vergesse eigentlich keine Sekunde am Tag, wenn ich durch die Welt laufe, dass ich eine Frau bin. Manchmal, weil ich in der Bahn blöd angeguckt werde von einem Kerl, der mich angraben möchte. Spätestens, sobald es dunkel ist, weil ich Angst habe irgendwie vor einem Überfall von einem Mann. Das heißt, ich vergesse mein Frausein nicht. Und ich glaube, Männer können relativ unbescholten durch diese Welt laufen und vergessen vielleicht manchmal, dass sie ein Mann sind, weil es ist erstmal kein Hinderungsgrund. Genau das Gleiche mit dem Weißsein. Mir als weiße Frau macht es auch viel Mühe, mich immer wieder daran zu erinnern, ich bin weiß. Und damit habe ich einige Vorteile in der Gesellschaft. Ich habe noch nie eine Wohnung nicht bekommen wegen meines Namens, weil der ausländisch klingt. Ich wurde noch nie in der Bahn angepöbelt wegen meiner Hautfarbe. Ich musste noch nie erzählen, wo meine Großeltern denn eigentlich herkommen. Und auch das ist etwas, weil die Gesellschaft uns vermittelt, Weißsein ist normal, vergisst man total schnell, dass es eigentlich nur eine Subkategorie von Mensch ist.
Dieses Stichwort weiß zeigt ja, dass nicht nur Frauen ausgegrenzt werden in der Gesellschaft, sondern auch Menschen mit sogenanntem Migrationshintergrund, mit anderer Hautfarbe. Also ist möglicherweise gar nicht so sehr der Konflikt Mann-Frau der entscheidende in der Auseinandersetzung um gesellschaftliche Macht, sondern geht es um alte weiße Männer gegen den Rest der Welt?
Also der alte weiße Mann meint ja einen Mittelklasse, finanziell erfolgreichen, einflussreichen, weißen, älteren Mann. Das heißt, das ist ja ein Label für noch viel mehr Eigenschaften als nur Hautfarbe, Geschlecht und Alter. Und dieser Typus Mensch, der Mittelklasse, einflussreiche, wohlhabende, gut gebildete, weiße, nicht behinderte, christliche Mann, der hat das Monopol auf die Erzählung unserer Welt und unserer Geschichte. Der sitzt in jedem Aufsichtsrat, der sitzt in jedem Parteivorstand, der ist zum großen Teil jeder Minister in unserem Land, der bisher existiert hat. Der hat auch viel für dieses Land getan, um jetzt mal ein Argument von alten weißen Männern aufzugreifen. Und der steht mit Sicherheit gegen den Rest der Welt, der auch jetzt mal dran sein möchte mit dem Erzählen und dem Machen und dem in Aufsichtsräten und in Parteivorständen sitzen. Diese Menschen möchten auch mal dran sein. So.
Was heißt das für den Feminismus? Ist der eigentlich automatisch verbunden mit Antirassismus? Denken Sie diese Themen immer zusammen?
Man muss die, glaube ich, wenn man Feminismus ernst nimmt, immer zusammendenken. Wenn man Feminismus so interpretiert oder so definiert, dass er bedeutet, dass alle Menschen erstmal gleich sein sollen und die gleichen Möglichkeiten und Chancen haben sollen, dann muss man alles anpacken. Dann muss man auch wirklich immer antirassistisch denken. Nämlich dann muss man auch realisieren, dass eine weiße Frau, wie ich sie zum Beispiel bin, es immer noch besser hat als eine Muslima, die Kopftuch trägt und deren Name irgendwie türkischstämmig klingt, die deswegen Jobs, Wohnungen und andere Dinge nicht bekommt. Das heißt, das muss, finde ich, mitgedacht werden. Und auch gerade so die Frage der Klasse, der Herkunft, der Privilegien finanzieller Art. Sind meine Eltern Akademiker, Akademikerinnen? Sind wir Arbeiterklasse? Welche Chancen hat eine Arbeiterklasse auf Aufstieg? Möchte man das überhaupt? All diese Dinge, finde ich, muss ein vernünftiger, ein kluger Feminismus mitdenken. Weil am Ende ist es eben nicht Mann versus Frau, sondern die, die Privilegien haben versus die, die keine Privilegien haben.
Jetzt höre ich doch ein bisschen das SPD-Mitglied, Sophie Passmann, was Sie ja auch sind. sind, obwohl sie es eben aussortiert haben als wichtiges Etikett. Wie kam das, dass Sie in die SPD eingetreten sind?
Ja, das frage ich mich heute auch. Wie konnte ich, als ja wirklich, also eine Satirikerin, die Mitglied bei der SPD ist, ich glaube, würde ich so eine Figur in ein Buch schreiben, würde sofort meine Lektorin sagen, das ist zu billig. Also ich weiß es nicht, es macht mir auch wahnsinnig viele Bauch- und Kopfschmerzen in den letzten Jahren. Ich habe Politik studiert. Irgendwann in meinem Erwachsenenleben war mir klar, ich sympathisiere mit der SPD inhaltlich. Damals, das waren aber noch andere Zeiten damals. Und irgendwann war klar, ich möchte keine Journalistin werden, sondern ich möchte zwar im Medienbereich arbeiten, aber mein Job wird nicht das unabhängige Sortieren von Fakten und Informationen sein. Und ab dem Punkt fand ich dann auch eine Parteimitgliedschaft nicht mehr so schlimm. Und ich war dann ganz pragmatisch. Ich habe im dritten oder vierten Semester eine Hausarbeit geschrieben über Parteienfinanzierung und habe dann gelernt, dass mit jedem Euro, den ich an eine Partei bezahle, der Staat nochmal 80 Cent an diese Partei gibt. Und dann dachte ich so, ja, das ist ja dann ein Schnapper. Ist ja quasi wie kauft zwei, kriegt drei. Also wenn ich jetzt in die SPD eintrete, dann macht die einen richtigen Reibach mit mir. Ja. Und dann bin ich eingetreten und habe natürlich mit meinen lächerlichen 60 Euro im Jahr Studentenbeitrag jetzt nicht dafür gesorgt, dass das Willy-Brandt-Haus komplett saniert wird. Aber das war, glaube ich, der Grund am Ende, der finanzielle Pragmatismus für die Sozialdemokratie.
Das ist jetzt alles auch so, wie Sie sind, sehr ironisch beschrieben. Das ist ja
das
ganz häufig
so. Das war wirklich mein Grund.
Aber sagen wir mal, dass Sie jetzt immer noch drin sind in dieser Partei, deren Zustand Ihnen offenbar keine Freude bereitet. Das ist ja doch ein ernsthaftes Bekenntnis, oder?
Ja, es ist ein ernsthaftes Bekenntnis, weil ich weiterhin den Kern dieser Partei, die Idee dieser Partei bahnbrechend und für immer noch nicht umgesetzt halte, nämlich Solidarität. Also Leute, die bereit sind, von ihrem eigenen Wohlstand, von ihren eigenen Möglichkeiten abzugeben, damit es anderen in der Gesellschaft besser geht. Das ist für mich in einem Satz runtergebrochen, die Idee von Sozialdemokratie. Diese Idee wird in ganz vielen Bereichen, wurde auch in ganz vielen Bereichen in den letzten Jahren leider verraten, verkauft oder verargumentiert in irgendwelchen Koalitionsverträgen. Aber solange ich an den Kern einer Institution glaube, möchte ich weiterhin dabei sein und so wie ich es vielleicht tue, auch nur durch ironische Tweets oder Leute nerven im Parteivorstand, dafür sorgen, dass diese Partei wieder zu ihrem guten Kern zurückkehrt.
Werden Sie da gehört?
Ja, ich glaube mehr, als mir manchmal lieb ist und auch mehr, als ich lange realisiert habe, weil so viele lustige Menschen gibt es nicht in der SPD. Ich glaube, Karl Lauterbach ist noch unfreiwillig lustig. Und Lars Klingbeil hat auch einen eigenartigen Humor, aber der ist da. Und Heiko Maas und Katharina Barley, das war's. Das sind die lustigen Menschen in der SPD.
Und Sophie Passmann.
Aber ich muss eben, wie gesagt, hauptberuflich lustig sein. Das heißt, bei denen passiert das nur so als Hobby. Ja, deswegen habe ich dann irgendwann gecheckt, dass die mich auch teilweise wirklich hören, wenn ich mich öffentlich lustig mache über die. Und das ist natürlich ein schöner Einfluss, ist aber auch so eine komische Binnenmacht, mit der man einigermaßen verantwortungsvoll umgehen sollte, wenn man sie denn erstmal verstanden hat.
Sophie Passmann in HR Info, das Interview, seit ganz kurzem Schriftstellerin, nämlich Autorin des Buchs Alte Weiße Männer. Ich hole jetzt mal hier eine Plastikkiste.
Oh.
Das ist unsere HR Info Interviewbox. Die kriegen alle unsere Gesprächspartnerinnen und Partner und da dürfen Sie jetzt mal reingucken.
Es ist so spannend, ich mache den Deckel auf. Aha! Es ist eine Flasche Wein, ich würde sagen, es ist ein Riesling, es ist ein Rheingau-Riesling von 2017. Ach, wie schön.
Es gibt kaum einen Text von Ihnen, in dem nicht Weißwein eine große Rolle spielt und speziell Rheingauer Riesling.
Ja.
Welche Rolle spielt Riesling in Ihrem Leben?
Riesling ist das Instrument, mit dem ich die Welt ertrage. Riesling und Ironie, das sind so die beiden Dinge, von denen ich lebe. Ich habe meine Liebe zum Riesling in meinem Studium in Freiburg entdeckt, was ja eigenartig ist, weil Freiburg in Baden liegt und überhaupt keine Riesling-Gegend. Also Menschen, die einem Riesling aus Baden andrehen möchten, die sollte man einfach sofort aus dem Freundeskreis entfernen. Die können gut Grau- und Weißburgunder in Baden. Aber ich hatte das Glück, dass es einen tollen Weinladen gibt in Freiburg, der Weinbär. Und der ist Riesling-Experte. Und da gab es fast jeden Samstag Weinproben. Und dann habe ich meine Liebe zu diesem eigentlich eher unzugänglichen, teilweise auch kulinarisch schwierigen, manchmal für den Magen schlechten Wein mit sehr viel Säure entdeckt. Und dann ist es so ein Running Gag geworden. Und ich glaube, mittlerweile bin ich so eine inoffizielle Markenbotschafterin für Riesling.
Das müsste man im Rheingau mal bekannter machen.
Genau, ich würde mich sehr freuen.
Ehrenweinkönigin oder sowas.
Das möchte ich auf gar keinen Fall. Aber ich würde sehr gerne einfach Wein geschickt bekommen. Also solange ich kein albernes Kleid tragen muss und auf irgendwelchen Weinfesten mit Winzern reden muss, mache ich das sehr gerne. Aber ja, ich unterteile Weintrinker und Weintrinkerinnen sowieso sehr gerne in zwei Gruppen. Mögen Riesling nicht. Weil Menschen, die keinen Riesling mögen, die haben keine Ahnung von Wein.
Twittern Sie auch unter Riesling-Einfluss?
Nein. Internet passiert immer nüchtern.
Okay. Also das ist Social alles schon Media. Überlegt, was ja. sie da machen. Ja.
Deswegen finde ich es auch immer so lustig. Mhm.
Weil manches wirkt ja total spontan und ist auch so Bälle zugespielt oder sowas, aber mit klarem Kopf.
Absolut. Also ich habe zum Beispiel eine der letzten Folgen Hart, aber fair kommentiert, was ja ein Montagabend nach 22 Uhr ist. Das heißt, eine perfekte Zeit, um eigentlich angetrunken zu sein. Ich twitter nie, wenn ich betrunken bin oder auch nicht, wenn ich angetrunken bin, weil ich trinke in meiner Freizeit. Und in meiner Freizeit benutze ich das Handy nicht, was man mir ungern glaubt, weil ich natürlich so viel im Internet bin. Aber Leute, die das Internet oder gerade Social Media hauptberuflich benutzen, für die ist Freizeit dann oft mit Offline-Sein verbunden.
Das heißt, das ist für Sie schon Arbeit, wenn Sie jetzt vorm Fernseher sitzen und da so eine laufende Talkshow, die Ihnen auf die Nerven geht, kommentieren?
Arbeit ist wirklich ein hartes Wort. Mein Opa ist Maurermeister gewesen, der hat gearbeitet. Aber ich habe das große Glück, dass viele Dinge, die man vielleicht unter Arbeit bei mir zählen könnte, eigentlich keine Arbeit sind. Ich trenne vielleicht zwischen ganz konkret Freizeit, da habe ich das Handy nicht in der Hand, und alles andere ist so ein Schwebezustand zwischen mal ein bisschen Arbeit und sonst auch viel Freizeit, die ich trotzdem als Arbeit dem Finanzamt Köln-Nord verkaufen darf. Das ist mein großes Glück. Aber ich tue auch manchmal gerne so, als sei ich dann betrunken oder so angetüdelt, weil ich finde, das ist eine schöne ironische Fallhöhe. Ich mag das auch, die Leute zu nerven oder die zu irritieren im Internet. Und so der Gedanke, dass ich dann mit meinen 70.000 Followern irgendwie nach zwei Glas Wein irgendwelche Scheiße ins Internet schreibe, das finde ich schon irgendwie lustig, den Gedanken.
Zu der Arbeit, die auch sehr spaßig sein kann, vermute ich, oder ich stelle es mir zumindest vor, gehört ja auch, dass Sie zum Ensemble des Neo Magazin Royal gehören, von Jan Böhmermann. Haben es Frauen da eigentlich besonders schwer in der Comedy-Szene? Weil das ist ja eines dieser Vorurteile, Frauen sind nicht witzig. Gibt es da sozusagen so eine Hürde, wie in anderen Bereichen auch, über die Sie springen mussten?
Also ich glaube, erstmal müssen Frauen in vielen Bereichen über eine Hürde springen oder über verschiedene Hürden springen. Da ist es erstmal gegen eine Erziehung oder gegen ein Geschlechterbild anzukommen, dass Frauen zumindest eher dafür belohnt, hübsch, niedlich, ein bisschen lustig, aber eher harmlos zu sein. Also weibliche, anstrengende Personen des öffentlichen Lebens werden auch nicht so gerne toleriert wie Männer. Männer sind dann oft Genies und sind ein bisschen exaltiert und ein bisschen anstrengend, aber trotzdem wahnsinnig spannend. Und bei Frauen wird das immer noch so ein bisschen als zu freakig und zu eigenartig beäugt. Das ist so die erste Hürde. Und die nächsten Hürden sind auf jeden Fall, sich zwischendurch immer wieder nicht unterkriegen lassen, weil es gab auch in meiner noch nicht so besonders langen Karriere immer wieder echt eigenartige Situationen, wo ich Jobs nicht bekommen habe, weniger Geld bekommen habe, wo ich dann sage, jetzt erst recht. So, und in 3 Jahren bin ich euer Chef. So, entweder ob das dann funktioniert oder nicht, aber das hat mich dann motiviert. Man muss aber dazu sagen, dass natürlich als Frau im Ensemble des Neo Magazin Royal man großes Glück hat, dass man einen der wenigen Chefs in der Comedy-Branche hat, der sich selbst auch völlig unironisch als Feminist bezeichnet.
Mhm. Und, Jan Böhmermann.
Und auch das Team, so die Bild- und Tonfabrik, das ist auch irgendwie so wie jede Produktionsfirma mit Sicherheit nicht perfekt, aber das sind unironisch viele Männer, die sich als Feministen bezeichnen und auch sehen und anerkennen, dass es da mit Sicherheit noch ganz viele Dinge gibt, die nicht richtig laufen. Ich glaube, das allergrößte Hindernis für Frauen, die es dann in der Comedy-Branche geschafft haben oder die dann Fuß in der Tür haben, ist tatsächlich, dass Frauen bis heute nicht mittelmäßig sein dürfen. Also wenn man sich so überlegt, was für lustige Frauen einem anfallen, dann sind das Anke Engelke, Maren Kreumann, Caroline Kebekus, Martina Hill und so weiter und so weiter. Und das sind allesamt brillante Frauen. Die kann man gut finden, da kann man irgendwie lustig finden, was die machen. Aber handwerklich sind die brillant, wahnsinnig fleißig und liefern einfach ab. Und mittelmäßige Frauen findet man nicht. Wenn ich mir aber überlege, was mir für Männer einfallen in der Comedy-Branche, fallen mir erstmal wahnsinnig viele mittelmäßige Männer ein, die auch ihre Daseinsberechtigung haben. Aber da sehe ich dann Männer, die schaffen 5 Minuten Fernsehen ohne eine einzige richtige, ordentliche Pointe und haben trotzdem eine Fernsehshow. Und ich glaube, bei Frauen müssen schon immer noch viel, viel mehr leisten und auf einem ganz anderen Niveau abliefern, konsistent, bis dann anerkannt wird, ja, okay, die ist ganz gut.
Weil eben auch immer noch viele Positionen auch in dem Bereich von alten weißen Männern besetzt sind. Ich würde gerne ganz zum Schluss nochmal auf Ihr Buch zurückkommen und fragen, gibt es denn von den alten weißen Männern, die Sie getroffen haben, einen, mit dem Sie gerne tauschen würden?
Ich muss mal kurz das Buch in die Hand nehmen und gucken, wie ich ihn da so getroffen habe. Ist ja schon so ein bisschen her. Also, mit meinem Vater würde ich auf keinen Fall tauschen wollen mit den Kindern. Politik ist auch völlig auszuschließen, Kai Diekmann auf gar keinen Fall. Na, 2 sind natürlich spannend. Christoph Armen, Chefredakteur vom Zeitmagazin. Ich bin Kolumnistin beim Zeitmagazin. So für einen Tag tauschen und dann nochmal mein Honorar nach oben korrigieren, würde ich schon. Und natürlich so Leute wie Klaus von Wagner, der eine eigene Satire-Show hat, da sage ich, ja, da macht der Klaus jetzt noch 1-2 Jahre und dann setzt er sich zur Ruhe und dann übernehme ich.
Sophie Passmann in HR Info, das Interview. Ich danke Ihnen ganz herzlich.
Danke für die Einladung und danke für den Wein. Darf ich den behalten?
Ja.
Ah, toll.
Den gibt's als Botschaft aus Hessen. Ich sage nochmal den Titel Ihres Buches, Alte weiße Männer, ein Schlichtungsversuch, gerade erschienen bei Kiepenheuer und Witsch. Und diese Sendung, das Interview in HR Info, gibt's auch als Podcast bei hrinforadio.de und in der ARD Audiothek. Mein Name ist Christoph Schäffer.